Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Helke Wieners, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Gesundheitspsychologin und Expertin für Burnout und mentale Gesundheit. In ihrer Praxis in Wuppertal begleitet sie Menschen, die oft erst dann kommen, wenn nichts mehr geht, in Erschöpfung, innerer Leere und Überforderung. Und Helke bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch eigene Erfahrung mit. Sie weiß, wie es ist, sich selbst wieder zurück ins Leben zu holen und ja, eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu führen. Und heute sprechen wir über genau das. Stress, Selbstfürsorge und den Mut, sich selbst zur Priorität zu machen. Herzlich willkommen, Helke. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, liebe Valentina. Das war ja schon mal eine großartige Ankündigung, Einführung. Du hast mich sehr gut beschrieben, treffend auf den Punkt. Und ich freue mich, dass ich heute in deinem Podcast sein darf.
Voll gut. Und ich bin gespannt, was wir noch so über dich erfahren werden.
Ja, wahrscheinlich eine ganze Menge. Podcast geht ja eine Stunde, genau. Oder eine halbe Stunde, genau.
Ja. Ich hatte auf deiner Webseite gelesen, ab sofort bin ich nur noch ich. Alles andere ist mir auf die Dauer zu anstrengend.
Ja, genau.
Der geht richtig gut rein, der Satz. Wie kam da zu dieser Erkenntnis?
Also zum einen ist es das, was ich in meiner Praxis immer wieder erlebe, dass Menschen sich sehr stark verbiegen, ihre Antennen nach außen gerichtet haben und oft ihr Umfeld abscannen. Was wird von mir erwartet? Wie muss ich sein? Was muss ich leisten? Was kann ich noch tun, damit ich besser bin? Und dabei bleibt das eigene Ich oft so ein bisschen auf der Strecke. Und dann geht es in unseren Sitzungen unter anderem auch darum, wieder dahin zurückzukehren, wer bin ich eigentlich, wenn mir keiner zuguckt oder wenn niemand etwas von mir erwartet? Was brauche ich dann? Was tue ich dann? Mit wem umgebe ich mich? Also wirklich die Rückbesinnung auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse. Und das, da fand ich dieses Zitat einfach so treffend und deswegen musste das auf meine Seite.
Ja, voll, voll. Und du sprichst ja auch von deiner Burnout-Erkrankung und deinem Unfall auf deiner Webseite. Und da habe ich mich gefragt, was sind so die Learnings, die du daraus ziehst und was nimmst du daraus mit? Wie hat dich das verändert so in deinem Denken, in deinem Sein und was nimmst du auch mit in deiner Arbeit? Ja. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Genau. Also das, was ich eben beschrieben habe, das hat bis vor 12 Jahren auch so auf mich zugetroffen. Also ich erkenne mich da selber ein bisschen drin. Und mein größtes Learning aus meinem Burnout-Prozess, würde ich mal sagen, ist, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Also wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, dann tut das selten jemand oder nicht so umfassend, ausreichend oder auch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und das war eigentlich der Weg so in meine Heilung, dass ich verstanden habe, ich darf mich um mich kümmern, ich darf mir die Priorität einräumen. Und genau darum geht es aber auch in der Therapie, dass man einfach lernt, sich wieder zur Priorität zu machen und sich zu erlauben, Selbstfürsorge ins Leben zu integrieren, anstatt immer zu gucken, was brauchen die anderen, mehr zu gucken, was brauche ich.
Ja, voll. Und wenn ich mal so ein bisschen auch persönlich fragen darf, wie gehst du zum Beispiel mit Stress heutzutage um und wie sorgst du auch dafür, dass du Stress gut navigieren kannst durch dein Leben? Wie entstresst du eigentlich?
Wie entstresse ich? Also erstmal das Wichtigste ist, glaube ich, ich habe ein sehr gutes und intaktes Stressbarometer, meinen Körper. Ich spüre sehr schnell, wenn ich dazu neige, überlastet zu sein oder wenn ich gestresst bin oder wenn irgendetwas zu viel ist, bekomme ich sehr schnell Signale. Und generell ist es aber so, dass ich nicht so lange warte, bis mein Körper sagt, hier ist Stopp, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Sondern, also ich habe wirklich über die letzten, ja, 15 Jahre einfach gelernt, mir die nötigen Auszeiten zu gönnen. Und das täglich, nicht nur im Urlaub 3 Wochen am Stück, sondern ich habe tägliche Me-Time. Das heißt, ja. Zeit, wo ich alleine bin, wo ich reflektiere, wo ich in die Natur gehe, wo ich vielleicht mal eine Meditation höre oder eine Entspannungsübung mache, wo ich das Handy bewusst ausschalte, den Fernseher ausschalte und einfach mal so mich treiben lasse.
Ja, ja. Oh, das klingt gut. Das ja. klingt sehr danach, dass du sehr bewusst mit deinen Ressourcen umgehst und auch ja, spürst einfach auch, wie deine Batterien einfach, welchen Ladungsstand sie haben und was Absolut. Du dir dann auch Gutes tun kannst, um auch wieder ja voll in deine Kraft zu kommen. So klingt nach Verbindung, so dass du mit ja. dir selbst verbunden bist. Ja,
voll ja, ich gut. glaube, anders geht das nicht. Ne? Also ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sich nicht mehr spüren. Ich sag ja. mal, das Allerkrasseste ist, ich habe viele Lehrer auch in meiner Praxis und es ist oft so, dass die über Jahre solche Bedürfnisse abtrainiert haben, zur Toilette zu gehen, etwas zu essen, weil das irgendwie, dann ist Unterricht, dann ist Pause, dann ist nächster Unterricht, dann wieder Pausenaufsicht, dann Lehrerzimmer und die, also wenn die zu mir kommen, habe ich tatsächlich schon mal gehört, ich war jetzt 8 Stunden nicht auf der Toilette, ich habe heute noch nichts gegessen.
Ja.
Und das, das kann man sich manchmal so gar nicht vorstellen, aber wenn es an solchen Grundbedürfnissen schon mangelt, ja. dann ist eigentlich auch klar, dass ein Tag nicht gut verlaufen kann. Genauso, wenn wir tagelang zu wenig schlafen.
Ja.
Also ich bin jemand, ich brauche 8 Stunden und nach 8 Stunden bin ich aufgeladen, kann gut in den Tag starten. Das geht auch mal mit 6 und auch mal mit 7, das geht auch mal 2 Wochen so. Aber wenn das ein langanhaltender Prozess ist, dann merke ich einfach, dass mir Energie fehlt.
Ja, ja. Ja, ganz spannend, was du sagst. Ich würde gerne noch mehr in diesen Praxisblick eintauchen, dass du uns mal da mitnimmst. Also wer bei dir tatsächlich da so auf dem Sofa sitzt. Mhm. Also jetzt hast du gesagt, die Lehrer, die teilweise ihre Bedürfnisse abtrainiert haben und das nicht mehr spüren, weil sie essen und trinken wollen. Oh mein Gott, für mich unvorstellbar. Ja. Dann Menschen, die zu wenig schlafen, die da einfach auch einen Mangel erleben. Und auch ich habe das erlebt in dem ersten Jahr meiner Elternzeit mit meinem Kind. Ich weiß, was das bedeutet, einfach einen unterbrochenen Schlaf zu haben und auch wenig zu schlafen. Ich glaube, alle Eltern können davon ein Lied singen.
Ja.
Welche Menschen oder welche Symptome sitzen noch bei dir auf dem Sofa? Was begegnet dir da in deinem Alltag in der Praxis?
Ja, okay, auf meinen 2 Sesseln. Also ich bin ja nicht, genau, ich bin ja nicht tiefenpsychologisch unterwegs, sondern eher verhaltenstherapeutisch. Und zu mir kommen Frauen, ich sag mal zwischen 30 und 55. Die sind sehr leistungsorientiert, die sind engagiert, die brennen oft für irgendwas. Die neigen aber auch gleichzeitig dazu, eben, wie ich es gesagt habe, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Da sind Überstunden kein Problem, die Pflege von Angehörigen ist kein Problem, die Kinder müssen natürlich auch betreut werden, dann ist da noch der Haushalt. Also Frauen, die in verschiedenen Rollen unterwegs sind und die verschiedene Arten von Anforderungen tragen. also Arbeitnehmerin oder auch selbstständige Unternehmerin. Die sind gleichzeitig aber auch Mutter, die sind Ehefrau, die sind Tochter, die sind Hausfrau, wenn man das noch so sagen kann. Aber ja, also Frauen mit Mehrfachbelastung, die tagtäglich ihre verschiedenen Aufgaben jonglieren und sich so ein bisschen zerreißen zwischen äußerer Anforderung und innerer Stärke oder Energie. Also die ja schon so ein bisschen im Kampf sind und versuchen, all das zu bewältigen, alles unter einen Hut zu kriegen und das aber bitte sehr gut. Also das sind auch Frauen, die oft perfektionistisch sind, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben und leider aber trotzdem sehr viel an sich selbst zweifeln. Also dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, das ist eigentlich so ein Klassiker in meiner Praxis, dass sowas tatsächlich dann auch mal geäußert wird.
Ja, mega krass, weil du hast gerade das Bild gezeichnet auch von meiner Kundin, ja. Also hätte ich auch hier 1:1 wiedergeben können. Und vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Du machst Therapie, ich mache Coaching. Wir haben die gleiche Klientin. Und jetzt ist die Frage, was kann eine Frau mit diesen Problemen bei dir lösen und was kann sie bei mir? Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen separieren. Was ist Therapie und Coaching? Dass wir da auch noch mal so darüber sprechen.
Ja, also ich bin ja auch Coach, aber meine Hauptarbeit ist eben eher im psychotherapeutischen Bereich. Zum einen, weil ich gerne erkenne, wo kommt das her? Was haben vielleicht auch so alte Muster und Prägungen damit zu tun? Und aber auch, ja, es ist eben so, dass der Bedarf immens gewachsen ist in den letzten Jahren. Und da, ja, habe ich mir eben zur Aufgabe gemacht, da zu unterstützen, wo eben ein etwas größerer Leidensdruck ist. Also ich glaube, bei dir im Bereich Coaching, da sind ja eher die Frauen, vermute ich, ne, die merken, irgendwie so kann es nicht lange weitergehen. Ich fühle mich vielleicht schon so ein bisschen ausgepowert und ich schlafe auch mal schlecht und ich grüble.
Ja.
Und dann ist es manchmal so ein fließender Übergang, wenn solche Symptome lange anhalten und übergangen werden, dann kommen wir irgendwann tatsächlich in den Bereich Psychotherapie. Wenn das auch mit gedrückter Stimmung einhergeht, mit ganz starken Selbstzweifeln und wenn eben auch schon so eine Erschöpfung da ist, die oft auch zu zeitweisen Arbeitsausfällen führt.
Ja, ja, ja. Okay, ja. Also ich kann das voll unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich möchte gerne noch dazu ergänzen, was ich auch noch so sehe zwischen Coaching und Therapie. Was ich so erfahren habe, ist so, dass die Therapie sich auch viel um die Vergangenheit beschäftigt, so der Blick nach hinten, der Blick in die Muster, in die Verstrickungen, die Konditionierung, das, was uns eigentlich geprägt hat in unserem Werdensprozess zu der Person, die wir jetzt heute sind, ja. Und Coaching konzentriert sich tatsächlich mehr so auf die Zukunft. Also was will ich eigentlich in Zukunft erreichen? Und dann kommen natürlich so pragmatische Werkzeuge wie Zielsetzung und Messbarkeit von den Dingen und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man auch nach hinten schauen und die Glaubenssätze auflösen, damit man nach vorne geht. Deswegen bin ich ganzheitlich unterwegs. Ich mache auch Nervensystemarbeit, um wirklich in der Tiefe zu arbeiten und solche Konditionierungen zu lösen. Und ich lasse mir die Geschichte eines Menschen nicht in aller Ausführlichkeit erzählen. Also ich unterbreche da, ich gehe da rein, weil für mich ist es nicht wichtig, was die Geschichte ist, sondern für mich ist es wichtig, was hat das für eine Energie und wo kann sich der Mensch hin richten mit seiner Aufmerksamkeit, um dann seinen Blick für die Zukunft zu schärfen, um halt quasi in die Zukunft hin sich zu entwickeln. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass meine Klienten gesund sind. Also ich kann nicht mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten. Und genau das, was du auch sagst, ich habe diese Vorphase von, sie fühlen schon, da ist irgendwas im Argen, dann blubbert es schon. Sie sind müde, sie sind erschöpft, sie spüren, oh, irgendwie geht's so nicht mehr weiter. Und ein Satz, den ich immer wieder höre, ist, ich kann so nicht mehr weitermachen. Irgendwas ist da, ich kann so nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also das runtergekocht auf die Essenz.
Ja.
Ja. Und dafür braucht man auch Bewusstsein, um das zu sehen, um das zu spüren, den Mut loszugehen, so wie es gerade ist. Geht es nicht mehr weiter und ich hole mir jetzt Hilfe an der Stelle und ich sitze das jetzt nicht noch ein halbes Jahr aus und guck mal, was passiert, sondern ich handle jetzt. Genau.
Ja, oft hat man ja erstmal so die ersten Dinge, erstmal wird mit Freunden gesprochen oder mit dem Partner, dann wird mal so ein verlängerter Urlaub oder verlängertes Wochenende gemacht oder man versucht das erstmal selber mit Bordmitteln. Ne?
Ja, ja.
Oder
ja.
Viele haben auch erstmal den Anspruch, ja, ich schaffe das selber, das geht vorüber und andere schaffen das doch auch.
Ja, voll.
Und leider auch immer noch der Gedanke, also so ist es zumindest in der Therapie, ist immer noch der Gedanke, ich bin schwach. Das ist eine Schwäche, wenn ich zum Therapeuten gehe und das soll am besten keiner wissen.
Ja. Und das ist so schade. Ich habe auch eine Therapie gemacht und ich befinde mich immer noch in Therapie. Und ich muss sagen, das hat mir auch voll den Raum gegeben, in meine Themen einzutauchen, Dinge aufzulösen und auch wirklich in diesem Bewusstsein meine Vergangenheitsthemen einfach auch aufzuräumen, ja. Also diese innere Kindarbeit zum Beispiel. Klar kann ich das mit Coaching machen, aber nicht so. Von daher, also ich finde beide Methoden und Herangehensweisen sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Und für bestimmte Themen braucht es doch bestimmte Herangehensweisen und genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das finde ich gut, dass du auch ja, so eine Innenschau machst und vielleicht auch eigene blinde Flecken aufdeckst. Und ich glaube, also bei Therapeuten ist das ja sowieso auch Voraussetzung. Ich glaube aber auch für Coaches ist es genau so wichtig, bei sich selber aufzuräumen und da zu schauen, wer bin ich eigentlich und wie gehe ich selber denn mit den Themen um? Also es reicht ja nicht, eine Ausbildung zu machen, Bücher zu lesen und dann mit diesem Wissen rauszugehen, sondern man sollte eben auch erstmal bei sich selber aufräumen und gucken, weil es geht ja auch darum, einen Raum zu eröffnen und zu halten. Und
voll, voll.
Ne, ich glaube, wenn man sich da selber nicht genügend reflektiert und an sich arbeitet, kommt man ganz schnell in eine Situation der Übertragung und Gegenübertragung.
Genau, diese Projektionen, die dann stattfinden, ja voll. Und jetzt hätte ich so gerne mal diesen Schwenk gemacht in das Thema Mindset-Shift, ja, rauszukommen aus dem Funktionsmodus. Wie schafft man es, diesen Mindset-Shift hinzubekommen, weg von diesem Reparieren, Symptome, rumdoktern, hin zum wirklichen Selbstpriorisieren, ja? Also welche Rolle auch zum Beispiel spielt Selbstfürsorge im Aufbau von innerer Stärke? Was sind so deine Gedanken dazu?
Okay, also ich schildere das jetzt natürlich aus meiner Perspektive und so aus meiner Arbeit. Also der wichtigste Schritt ist überhaupt erstmal das wahrzunehmen. Das hatten wir ja eben schon. Wahrnehmen, dass da Symptome sind, dass da eine Überlastung ist, das Bewusstsein, dass das so auf Dauer nicht weitergehen kann. Und im zweiten Schritt steht meiner Meinung nach das Anerkennen. Und das ist auch gar nicht mal so ein leichter Prozess. Also auch wenn man vielleicht schon den Schritt in die Therapie gemacht hat, ist es dann manchmal noch schwierig anzuerkennen, ich kann gerade nicht so, wie ich noch vor einem halben Jahr konnte. Ich muss vielleicht mal auch Termine mit Freunden absagen oder ich bin gerade nicht arbeitsfähig. Und das einfach anzuerkennen, also auch das erlebe ich immer wieder, dass Menschen selbst im Familienkreis da gar nicht drüber reden mögen, weil sie Angst vor der Bewertung oder Abwertung haben oder davor nicht verstanden zu werden. So, also das ist der zweite Schritt, erkennen, dann akzeptieren. Und dann geht es bei mir in der Arbeit eben darum, erstmal zu schauen, wo kommt das her? Liegen da vielleicht alte, hinderliche Glaubenssätze zugrunde? Also darf man sich das überhaupt erlauben? Darf man sich zur Priorität machen? Also dieser Satz, ich glaube, du hast es auch irgendwo stehen, Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern das ist notwendig für mentale Gesundheit. Und diesen Mythos erstmal aufklären, was ist denn Egoismus und was ist kein Egoismus und was bedeutet überhaupt Selbstfürsorge? Also Selbstfürsorge wird oft damit verwechselt, ich mache immer nur, was mir gut tut, ich gehe pünktlich nach Hause, ich mache ganz viel Wellness, ich arbeite weniger, aber das ist es aus meiner Sicht nicht nur, das kann es sein. Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht viel mehr, die kleinen Dinge in den täglichen Alltag zu integrieren. Und das kann für jeden was ganz Unterschiedliches sein. Es kann für den einen Spaziergang in der Natur sein, für den anderen ist es auf der Couch liegen, für anderen ist es ein Telefonat mit einem Freund, wieder wer anders kümmert sich um seinen Körper, cremt sich ein, liest ein Buch, hört Musik, also es kann so vielfältig sein und es geht einfach darum, sich diese Zeiten bewusst einzuplanen, auch wenn es drumherum turbulent und viel ist. Also das ist so zum Thema Erlaubnis und Auflösen von alten Glaubenssätzen. Und wenn man dann soweit ist, dass man verstanden hat, ja, ich darf mich da wichtig nehmen, was kann ich denn dann überhaupt tun? Was tut mir überhaupt gut? Das ist ja auch individuell. Und Menschen, die lange im Funktionsmodus waren und zum Beispiel auch viel gearbeitet haben, die fallen dann vielleicht für einen Moment erstmal in so ein Loch und denken ja, was mache ich denn jetzt mit meiner freien Zeit, die wir uns durch Struktur, vielleicht auch irgendwie Zeit und Selbstmanagement erarbeitet haben, ne? Also wirklich Freiräume. Was mache ich denn dann damit?
Voll, ja. 100%. Ja, ich habe letztens einen Workshop gegeben bei einem Kunden und da ging es um das Thema Selbstfürsorge. Und da ging es um die Selbstfürsorge-Toolbox. Sie haben natürlich erstmal einen Impuls Vortrag von mir bekommen, was denn Selbstfürsorge überhaupt ist. Dann haben wir die Tools uns besprochen und dann haben sie einen individuellen Selbstfürsorgeplan für sich gemacht, ja, was geht. Und deswegen war das aber vorher wichtig zu erklären, was ist denn überhaupt Selbstfürsorge? Und die besten Aha-Momente waren, wo ich gesagt habe, oder das kam dann aus dem Publikum dann im Nachgang als Feedback, als ich gesagt habe, sich um seine Finanzen zu kümmern, ist Selbstfürsorge.
Auch, ja.
Oh mein Gott.
Total, ja.
Ja. Weil viele sind da ja auch so, dass sie sich manchmal auch betäuben, ja, auch die Flucht haben, auch in die Arbeit, ja. Und da gilt es halt einfach auch Grenzen zu setzen, ja. Oder manche betäuben sich halt auch mit Shopping und verlieren dann auch so ihren Blick für ihre Finanzen. Und als ich das dann so aufgerollt habe und gesagt habe, naja, wenn du weißt, wie viel Geld du reinbekommst, wenn du weißt, wo dein Geld dann rausgeht, und wenn du dich darum kümmerst und dir da wirklich eine Transparenz reinbekommst, dann kannst du viel ruhiger einfach auch mit diesem Thema hantieren, weil du Transparenz hast, weil du weißt, was da Phase ist, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Das braucht es. Das braucht dieses Nein, es braucht die Transparenz, es braucht die Grenze. Und das ist auch alles Selbstfürsorge. Und meine Definition dann habe ich halt auch am Anfang gesagt, so die Fürsorge für sich selbst. Das ist Selbstfürsorge, ja. Wie ich mich um mein Kind kümmere als frisch gebackene Mutter, so kann ich auch als erwachsener Mensch mich um mich selbst kümmern. Und das aber in allen Belangen, Körper, Geist und Seele.
Mhm. Ja. Ja, klasse. Ja, wie du sagst, Körper, da würde ich natürlich gerne auch noch Ernährung ergänzen. Oder du hast eben über das Betäuben gesprochen, ne? Also auch da mal zu reflektieren. Das ist ja auch bekannt, dass Menschen, die im Funktionsmodus sind oder schon in so einem Kampf und Flucht, dass die dazu neigen, auch gerne mal aus dem ein Glas Wein zwei oder drei werden zu lassen oder eben aus Zeitgründen eher zum Fastfood greifen und sich auch mit dem Thema so gar nicht wirklich beschäftigen. Und all das gehört natürlich auch dazu, genauso wie das Thema Bewegung. Also es ist wirklich ein umfassendes Konstrukt und Konzept mit ganz vielen Facetten. Ganz wichtig, was du eben auch erwähnt hast, das Thema Grenzen setzen, Nein sagen.
Ja.
Wie mache ich das auch? Also auch das wissen viele gar nicht. Da fehlen teilweise Formulierungen.
Ja, ja.
Wie mache ich das?
Und auch dieses Gefühl dafür so, wo höre ich auf, wo beginnt der andere, wo sind wir auch eine Symbiose, wo ist die Verbindung, dafür diese Aufmerksamkeit und dieses Gefühl zu entwickeln auch und dann zu sagen, okay, der Kontakt tut mir jetzt gerade nicht gut und ich gehe da im Respekt raus, mit der Offenheit, dass dieser Kontakt wieder stattfinden kann oder eben halt nicht. Und dass daraus, also darauf die Bewertungen halt einfach auch rauszunehmen. Voll. Und den Druck vor allen Dingen auch, ne? Ja.
Ja, auch das, ne? Man darf sich von Menschen, die einem nicht gut tun, auch mal verabschieden. Und dann ist das egal, ob das Familie ist oder ob das Freunde sind oder ob das irgendwie ein dysfunktionales Arbeitsumfeld ist.
Ja, voll, voll. Hm. Ja, also ich sehe Selbstfürsorge jetzt bottomline wirklich als Kraftquelle. Das ist für mich so der die Energie, Selbstfürsorge als Kraftquelle. Und natürlich braucht es noch mehr, ja. Es braucht die Selbstliebe und dann entwickelt sich auch das Selbstbewusstsein und der Rest.
Ja.
Genau. Und wenn ich da so an meine Kundinnen denke, die du ja vorhin auch sehr, sehr gut beschrieben hast, als du über deine Kundin geredet hast, da tummeln sich halt so viele Frauen und die sind meistens in einer Führungsposition, Unternehmerin, selbstständig und die sind halt Mutter. Das ist dann auch so der gemeinsame Nenner. Sie tanzen auf diesem Drahtseilakt zwischen Kids und Karriere, ja. Burnout gefährdet hoch 10. Ja. Und ich sehe auf jeden Fall in meinen Coachings, dass Selbstfürsorge und Selbstführung als elementare Aufgabe verstanden wird, um tatsächlich diese Führungsaufgabe tatsächlich auch dann ausführen zu können, ja. Man muss bei sich selber anfangen, um dann in die Welt rauszugehen, um dann eine gute Führungskraft oder Führungsrolle zu übernehmen als Mutter oder als Führungskraft in einem Unternehmen oder als Teamlead und so weiter. Vielleicht hast du hier noch ein paar Gedanken, welche innere Haltung muss man als Führungskraft entwickeln, wenn man sich zum Beispiel um Teams kümmern möchte?
Ja.
Also wie kann man eine gute Leaderin sein?
Genau. Also das ist vielleicht jetzt so ein bisschen Wunschdenken, aber an mancher Stelle durfte ich da auch schon zu beitragen. Also meiner Meinung nach beginnt natürlich erstmal eine Führungsrolle bei einem guten Selbstmanagement. Auch dabei, dass die Führungskraft eben für sich selbst sorgt, sich selber reflektiert. Und wenn man da weiß, wo man steht und auch die entsprechenden Stressbewältigungsmethoden an der Hand hat, dann finde ich es aber auch wichtig als Führungskraft im Unternehmen, dass man mit offenem Blick in sein Team schaut. Und meine Wunschvorstellung ist, dass jede Führungskraft auch sich ganz grundlegend mit psychischen Erkrankungen oder Belastungen beschäftigt, in der Art und Weise, dass er Auffälligkeiten erkennt und auch anspricht.
Ja, ja.
Und ich glaube, das darf noch ein bisschen mehr werden. Und das heißt nicht, dass die Führungskraft der Coach ist oder der Therapeut ist, sondern es geht darum, dass die Führungskraft erkennt, da hat sich was verändert. Da ist jemand weniger konzentriert, da leistet jemand weniger, der zieht sich zurück, da kommt öfter mal ein Krankenschein, der ist anders als vorher.
Ja,
und
ja.
Das dann einfach auch mal zu sehen und anzusprechen in einem achtsamen, geschützten Rahmen, empathisch einfach mal anzusprechen, du, mir ist aufgefallen, du hast dich in letzter Zeit zurückgezogen, hat das einen Grund? Oder ich habe den Eindruck, dass also das einfach mal anzusprechen, und das trauen sich einfach viele schon gar nicht, weil sie nicht wissen, wie machen sie das, aber haben auch irgendwie ein bisschen Angst, was kommt denn dann da? Also es kann ja tatsächlich kommen. Ich bin völlig erschöpft und meine Mutter ist letzte Woche gestorben. Man weiß ja nicht, was da alles so kommt. Und deswegen wird es ganz oft vermieden oder man will sich mit den Themen nicht beschäftigen. Man hat vielleicht Angst, ich weiß es nicht. Aber aus meiner Sicht führt zukünftig kein Weg daran vorbei, dass die Führungskräfte sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen.
Ja, anstatt sofort.
Wo stehe ich mit meinem Stresslevel oder mit meiner Bewältigung oder auch mit meiner Selbstfürsorge? Aber auch, wie geht's meinem Team und wie geht's dort jedem Einzelnen?
Genau, anstatt den Aufhebungsvertrag auf den Tisch zu klatschen.
Genau, ja. Also ich bin tatsächlich gerade in der glücklichen Lage, dass ich ein Unternehmen hier in meiner Nähe unterstützen darf.
Cool,
Die sind dort sehr fortschrittlich unterwegs. Also das war echt, ich bin so begeistert davon. Die haben ein ganzheitliches Konzept aufgesetzt. Da geht's um eine bewegte Mittagspause. Da geht's um gesunde Kantine. Da geht's um Fürsorgegespräche. Da geht es aber auch um Präventionsangebote. Und der Part, den ich in diesem gesamten Konzept übernehme, ist, die Firma sponsort oder bietet den Mitarbeitern, die das benötigen und auch danach fragen, Psychotherapie an. Also ich gebe 1:1 Psychotherapie für die Mitarbeitenden auf Kosten des Unternehmens, natürlich im begrenzten Rahmen. Ne? Das sind Kurzzeitinterventionen und eben auch mit dem Anspruch, dass man guckt, an wen kann der weitergeleitet werden, aber welche wichtigen Impulse kann der auch in den 3 Sitzungen, die dann dort zur Verfügung stehen, pro Mitarbeiter mitnehmen.
Mega cool, sowas. Ja, genau. Voll die fortschrittliche Unternehmenskultur, die das anbietet.
Das ist Wahnsinn. Wow. Genau, und gleichzeitig darf ich da auch die Führungskräfte schulen, eben psychische Belastungen zu erkennen und zu thematisieren. Und das ist so ein Konzept, das würde ich mir einfach wünschen, dass das mehr in die Unternehmen geht, anstatt dieses Pflaster, was immer draufgeklebt wird. Ne? Also ein Gesundheitstag einmal im Jahr. Oder dann kommt mal eine Firma, die richtet die Stühle ergonomisch ein. Oder dann gibt's mal einen Yogakurs. Aber da ist nichts Langfristiges, Nachhaltiges, da fehlt Strategie und Konzept, um das wirklich ins Unternehmen zu bringen. Und das auch zu leben, das ist ja eine Haltung des Unternehmens, sowas zu tun.
Ja, voll, voll. Mega cool, also tolles Unternehmen und Sie haben eine tolle Begleiterin auf Ihrem Weg, auf jeden Fall. Ja. Hast du vielleicht noch so für uns jetzt in dem Gespräch noch einen praktischen Impuls oder auch eine Übung, die dir so jetzt einfach einfällt als SOS-Tool oder so im Alltag, wenn man so merkt, okay, ich bin gerade echt gestresst und wie helfe ich mir selber? Vielleicht hast du da jetzt gerade so einen Tipp.
Also ich bin auch Fan von Mikropausen und die dürfen auch gerne während der Arbeitszeit stattfinden. Also dieses Durchhecheln und Durcharbeiten oder dieses, nee, ich mache keine Mittagspause, sonst muss ich das ja hinten dranhängen. Also ich bin Fan davon, dass man einmal in der Stunde oder alle 90 Minuten mal 5 bis 10 Minuten eine andere Perspektive einnimmt. Also mal das Fenster aufmacht, frische Luft atmet, sich ein Getränk holt, zur Toilette geht, dass man vielleicht aber auch mal Dehnübungen macht, dass man einfach auch mal nur aus dem Fenster schaut oder ein kurzes Gespräch in der Kaffeeküche führt oder also einfach mal 5 bis 10 Minuten rausgeht oder einfach mal nur über den Flur schlendert.
Ja.
Oder kurz vor die Tür, jetzt nicht unbedingt nur zum Rauchen, sondern vielleicht so auch mal kurz vor die Tür. Also dass man sich wirklich kurze Pausen in den Arbeitsalltag auch einräumt, neben einer wirklichen richtigen Pause.
Ja,
das wäre jetzt so das für den Tag, also als kleines Tool.
Ne? Also,
oder ich mache oft, also auch zwischen meinen Sitzungen plane ich mir immer ein Zeitfenster ein und manchmal mache ich da einfach nur Schüttelübungen. Ich bewege mich einfach, um so ein bisschen die Anspannung abfallen zu lassen, oder ich mache bewusste Atemübungen.
Ja.
Theoretisch kann man auch mal so eine progressive Muskelentspannung, die kann man ja auch in 7 Minuten machen. Ne? Einfach mit so ganz kleinen Tools mehrfach am Tag kurz dieses Hamsterrad unterbrechen. Also das wäre so der Tipp, Mikropausen im Arbeitsalltag. Neben all der Selbstfürsorge und Ruhe und Auszeiten, wie wir es eben schon besprochen haben.
Ja, voll. Und das ist genau das, was wir ja auch beim Yoga trainieren, quasi die Übergänge, ja, zwischen den Asanas, die Übergänge zwischen den Körperhaltungen wirklich auch bewusst zu gestalten. Und das ist genau das, was du jetzt gerade ansprichst, die Übergänge zwischen den verschiedenen Aufgaben, zwischen den verschiedenen Aufmerksamkeitsgeschichten, ne? Wenn du halt zwischen 2 Klienten bist oder zwischen 2 Meetings, mindestens ist 3-mal tief durchatmen. Ja, das ist wirklich Baseline. Und man kann das einfach variieren, das, was du gerne oder am liebsten magst. You do you, das ist ja auch wirklich egal. Hauptsache, es tut dir gut und du kommst wieder in eine beschwingtere und leichtere Frequenz.
Ja, ergänzen möchte ich noch Multitasking. Wir meinen ja immer alle, wir wären multitasking-fähig. Wir sind es aber nicht und wir sollten es auch gar nicht sein.
Ja.
Also da sich auf die eine Sache besinnen, Fokus, aber auch Achtsamkeit von Moment zu Moment. Und das gilt eben auch für die Arbeitswelt. Ne? Nicht hier Telefon, gleichzeitig E-Mail, dann liege ich da noch das Butterbrot. Das funktioniert einfach nicht.
Total, das kann ich auch so unterstreichen, ja. Ich arbeite auch super gerne mit einer Uhr. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Aufgabe gebe von 90 Minuten oder 2 Stunden, je nachdem, und die Uhr dann wirklich abgelaufen ist, dann lasse ich die Aufgabe liegen und dann mache ich mir auch, dass ich aufstehe, was trinke und dann mich schüttel und überlege, okay, und wo stehe ich jetzt mit dieser Aufgabe? Bin ich so vorangekommen, wie ich es wollte? Mache ich dann weiter oder ist es jetzt Zeit für was Neues? Ja. Und das tut mir auch sehr gut, ja, die Pomodoro-Technik.
Oder auch aufhören, wenn man merkt, es ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ne? Dieses also diese starren Arbeitszeiten, die man früher hatte. Man hat eine Aufgabe fertig gehabt, aber es war noch nicht 18 Uhr. Und weitermachen, oder man hat die Aufgabe nicht fertig gehabt und hat weitergemacht, obwohl man sich nicht mehr konzentrieren kann, man überhaupt nicht mehr effektiv ist.
Ja, voll.
Halte ich auch nichts. Und mittlerweile dank etwas flexiblerer Arbeitszeiten oder auch mal Homeoffice ist das ja an mancher Stelle auch möglich, ne? Dass man sich nicht dazu zwingt, weiterzumachen, obwohl eigentlich der Kopf leer ist.
Ja, voll. Ja. Ja, liebe Helke, zusammengefasst, welchen zentralen Gedanken oder Impuls möchtest du den Zuhörerinnen zum Abschluss noch mitgeben? Was ist noch wichtig? Was wurde noch nicht gefragt?
Ich hätte da jetzt eigentlich noch mal so eine Zusammenfassung mitgegeben. Also eher der Gedanke, du bist wichtig, nimm deine Bedürfnisse ernst, setze Grenzen und setze dich zur Priorität.
Ja.
Das wäre so mein Giveaway für diese Podcast-Folge.
Punktlandung, auf jeden Fall. Wow. Und sag mal, wo können dich die Zuhörerinnen finden? Wo bist du anzutreffen?
Ja.
Wie kann man mit dir arbeiten?
Genau. Also, ich habe meine eigene Praxis in Wuppertal. Also alle Menschen, die irgendwie hier in der Umgebung sind, können persönlich zu mir kommen. Ich arbeite aber auch online und ich gehe aber auch in die Unternehmen. Also meine Führungskräfte, Workshops, Trainings finden vor Ort in den Unternehmen statt. Und ich biete aber auch 2 Präventionskurse an, die von der Krankenkasse zertifiziert sind. Die sind für Einzelpersonen interessant, aber auch für Unternehmen, weil diese Kurse eben von der Krankenkasse zu einem Großteil bezuschusst werden.
Ah ja,
Genau.
Okay.
Also über ganz viele verschiedene Wege. Am einfachsten ist es, auf meine Webseite zu gehen. www.helkewieners.de. Die ist gerade in der Überarbeitung, also die ist live, aber die wird gerade neu aufgesetzt, weil einfach so viel in den letzten 2 Jahren auch dazugekommen ist. Aktuell sieht man das dann noch nicht, aber ich hoffe, in wenigen Wochen ist die neue Seite online unter der gleichen Domain www.helkewieners.de und dort dann gerne eine E-Mail schreiben oder auch direkt zum Telefon greifen. Ganz oft kann man schon in einem kurzen Gespräch erkennen, ob die Chemie stimmt, ob derjenige mit dem Anliegen bei mir richtig ist, ob es vielleicht eher online oder vielleicht doch persönlich stattfinden soll oder ob vielleicht der erste Schritt ein Präventionskurs sein könnte oder sinnvoll wäre. Also ganz easy, E-Mail, Telefon über die Webseite. Aber auch findet man mich bei LinkedIn. Da bin ich mal mehr, mal weniger aktiv. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau, ja.
Und da darf man mich auch jederzeit und gerne anschreiben.
Super. Wird verlinkt. Ich danke dir. Es war eine Herzensfreude, mit dir zu sprechen. Du bist eine absolute Powerfrau und vielen herzlichen Dank.
Ganz lieben Dank. Das gebe ich gerne zurück. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist, so einen Podcast zu machen. Und ich finde es aber so toll, gerade weil du auch verschiedene Facetten anbietest. Du hast ganz unterschiedliche Menschen in deinem Podcast und alle bewegen sich aber um das zentrale Thema, nämlich mentale Gesundheit und weniger Stress. Und ganz herzlichen Dank, dass du das ins Leben gerufen hast und mich heute eingeladen hast. Danke.
Sehr gerne. Ja. Tschüss, Helke.
Tschüss.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.